Und ich war so, wait, what? Ist es auch noch Sapphic? Okay, jetzt ist es aber sowas von gekauft.
Hallihallo.
Hallo.
Wir sind's wieder, eure Lieblingsbuchmäuse. In meinem Leben sind mittlerweile ist alles eine Maus. Alles. Das ja. ist, ich, ja. Wenn ich Süßigkeiten esse, bin ich Süßigkeiten-Maus.
Ich kann bestätigen, Lea verwendet den Begriff Maus momentan sehr häufig.
Ja, ich glaube, davor war es Slay, den ich immer noch verwende.
Ja.
Aber jetzt ist es gerade Maus. Das Wort des Moments ist Maus.
Aber es ist auch so ein richtiges Lea-Wort.
Ja.
Das ist wie Slay. Aber
ich habe das eigentlich von einer, ich habe das von einer Freundin tatsächlich.
Aber es ist, it's cute. I love it.
Ja. Gut, also wir laden euch heute herzlich ein, uns bei unserer Folge über queere Bücher zuzuhören. Und zwar fangen wir mal wieder mit unseren... Es gab eine kleine Änderung. Wir fangen nämlich nicht mit unserem Last Current Next an, sondern wir haben uns entschieden. Irgendwie werden die Folgen immer viel zu lang und wir kriegen das irgendwie nicht gebacken. Und deswegen werden wir in der Zukunft voraussichtlich nur noch über unsere Current Reads sprechen, weil das irgendwie immer eine, ja, immer sehr aktuell ist. Und ja, Recommendations und Empfehlungen bekommt ihr im Regelfall ja ohnehin im zweiten Teil. Und dann komme ich auch ganz kurz zum zweiten Teil. Im zweiten Teil wird es bei uns um queere Bücher gehen. Werden dann ein bisschen so allgemein drüber sprechen. Und euch dann Empfehlungen mitgeben.
Mhm.
Und zwar hat jede von uns 3 Empfehlungen mitgebracht, die auch schon wieder unterschiedlicher, glaube ich, nicht sein könnten. Also wenn man Beckers und meine vergleicht.
Aber so richtig.
Kleiner Spoiler, Becker hat, glaube ich, nur Romans mitgebracht.
Ja.
Und ich habe keine einzige Romans mitgebracht.
Also es wird für alle was dabei sein, würde ich mal so behaupten.
Richtig, richtig. Das ist schon wieder bei uns beiden Best of Both Worlds, frei nach Hannah Montana. Aber deswegen ist es ja auch gut, dass wir den Podcast so zusammen machen, weil du und ich, also wir haben eine ganz kleine Schnittmenge.
Aber Halleluja,
und die liegt
ja
bei Romcoms.
Ja.
Und von denen liest du auch signifikant mehr als ich. Ich kann die nur so ab und zu mal lesen. Also selbst quasi das, was du als Fantasy liest und das, was ich als Fantasy lese, sind einfach auch so unterschiedliche Welten.
Absolut.
Aber ich finde, das macht es einfach gerade aus, mit dir da immer drüber zu sprechen. Und ja, und auch für unsere ZuhörerInnen, finde ich, macht es das auch aus. Weil, ja, so bekommt man halt mehr als ein Genre mit, I guess.
Ja, aber ja, hallo, ich habe schon 2 Genres mit.
Ja, Entschuldigung, Romance, manchmal hast du auch 3.
Aber ja. Ich habe mit Thrillern angefangen, hallo.
Die liest du aber nicht mehr weg. Obwohl, stopp, neulich hat sie irgendwas Thriller-mäßiges gelesen. 1.
Ja, im November. Wo ich nicht wusste, also
bin so stolz
wo mir New Adult langsam kurzzeitig ein bisschen überdrüssig wurde, weil ich die Struktur in dem Moment gerade nicht mehr sehen konnte. Also ich liebe New Adult Romance, ne? Das ist absolut no beef dagegen. Ich liebe dieses Genre. Aber im November hatte ich irgendwie kurz mal die Schnauze voll und dachte so, okay, ist 3 Jahre her, dass ich einen Thriller gelesen habe. Ich lese mal wieder einen und habe ich einen Fitzek gelesen. Die Einladung habe ich gelesen und ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Es hat mir auch voll Spaß gemacht, einfach mal was anderes zu haben und da ein bisschen neue Buchstruktur lesen zu können, so Storystruktur. Mhm. Das war
braucht man auch einfach
natürlich,
manchmal.
Natürlich, ne, wie es bei mir halt so ist. Bei mir gibt's immer nur so entweder direkt 200% oder 0%. Das heißt, ich habe mir natürlich nicht nur Sebastian Fitzek die Einladung gekauft. Nein, nein, ich habe auch noch das Paket von ihm hier liegen. Ich habe Mimik von ihm hier liegen. Ich habe Playlist von ihm hier liegen und von Freda McFadden oder wie sie heißt, ich weiß es leider nicht genau. Wenn sie wüsste, wurde mir auch 1000-mal empfohlen. Das habe ich ja auch liegen. Ich habe also nicht einen Thriller gekauft und mich wieder ins Genre vorzuweisen. Ich habe 5 gekauft.
Aber da muss man auch sagen, ich war gestern in der Buchhandlung. Actually war ich in mehreren Buchhandlungen, aber auf die zweite Buchhandlung komme ich später nochmal zu sprechen. Es war nämlich ein LGBTQIA-Bookstore. Und aber in der ersten, in der ich war, waren die einzigen Genres, die ich geskippt habe, New Adult Romance und Krimis und Thriller. Sogar beim Klassikerregal war ich.
Ich fand das auch so lustig, weil gestern war ich auch im Hugendubel mit meiner Cousine zusammen und mein Hugendubel habe ich immer schon so eine Route, die ich abklapper an den, weil natürlich, ja. Also die haben zwar zwei Stockwerke, oben sind aber nur so Reiseführer und Esoterik ist, glaube ich, oben und wissenschaftliche Bücher, das heißt, nach oben muss ich nie.
Selbst da waren wir gestern.
Da muss selbst ich hin, da. Aber ich habe unten zumindest immer so eine Route, die ich abklappe. Ich bin immer erst in der englischen Abteilung, dann kommt die YA-Fantasy-Abteilung, dann kommt die Adult-Fantasy-Abteilung. Dann muss ich an den Thrillern vorbeilaufen, um zu New Adult Romance zu kommen. Also da werfe ich auch immer noch mal so ein kurzes Blickchen hin. Auf jeden Fall war, ich komme ja aus Kiel. Und bei uns im Hugendubel haben die so Säulen in Dings und die haben um die Säulen herum so Schiffe gebaut, so riesengroße Schiffe als Auslegeregale, sag ich mal, wie so ein Tisch quasi, sodass halt die Säulen aussehen wie Schornsteine vom Boot. Und ein so ein Boot ist halt voll mit New Adult Romance. Und ich habe meine Cousine nur angeguckt, ich meinte so, ich find's ein bisschen lustig, dass 90% der Bücher, die hier drauf liegen, in meinem Regal stehen. Ich konnte echt lang gehen. Hab ich nicht.
Das ist mal ein bisschen funny. Aber das ist auch mein Lieblingssport, in der Buchhandlung vorm Bücherregal zu stehen und zu sagen, hab ich nicht. Hab ich auf der Liste? Hab ich nicht auf der Liste. Ja. Hab ich gestern auch gemacht. Oh boy. Naja, gut.
Back to business.
Bäcker. Richtig, back to business. Becca, was liest du gerade? Oder fangen wir erstmal an mit einer wichtigen Frage. Wie viele Bücher liest du gerade?
Ich lese gerade 2 Bücher. Mhm. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade auf, sind beides im Prinzip Rereads.
It happens.
Also, ich lese zum einen gerade Crave von Tracy Wolf. Das kam ja vor, ich glaube, 2,5 Jahren kam das raus. Und da habe ich es auch direkt gelesen. Alter, ich muss das kurz berichten. Ich habe so eine Sweatshirt-Jacke an und in meinem rechten Ärmel ist gerade irgendwas drin, was mich mies doll in meinen Arm piekt und das lässt mich gerade nicht in Ruhe. Sorry.
Finde ich aber auch sehr valide, also wenn mich sensorisch was nicht loslässt. Ich habe gestern auch, ich habe so eine neue, wie heißt das, so eine Strickjacke halt. Oh. Und ich weiß nicht, was mit dem Material los ist, aber ich habe mich die ganze Zeit am Rücken gekratzt und es hat mich einfach nicht losgelassen.
Oh, es ist das Schlimmste, wirklich.
Wirklich, ja.
Ich habe auch eine Strickjacke, die war mal richtig, richtig weich. Und ich wasche die immer wirklich schon nur auf Schonwaschgang und mit Wollwaschmittel und so weiter. Und hänge die dann auch direkt auf und so weiter. Und ich habe die jetzt mittlerweile auch bestimmt 2 Jahre oder so. Und nach jedem Mal waschen wird die kratziger. Und mittlerweile kann ich sie, glaube ich, leider nicht mehr anziehen, weil mich das so ickt an der Haut. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, finde ich sehr, sehr verständlich, sehr, sehr verständlich. Apropos, ganz kurz, ich habe heute ein bisschen anderes Setup. Ich sitze heute nämlich in meinem Schlafzimmer und habe das Mikro auf einem meiner Nachttische aufgebaut. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht mal so scheiße. Ich sitze nicht gerne auf Stühlen. Ich bin echt am Überlegen, ob das hier ein Setup wird. Ich muss mal gucken später noch, wie die Mikrofon, also wie die Aufnahmequalität geworden ist, weil das Mikrofon hängt ein bisschen anders als sonst. Aber ja, das musste ich ganz kurz noch anmerken, wo wir schon bei so sensorischen Sachen sind, weil ich sitze eigentlich gar nicht so gerne am Schreibtisch.
Ja, Dito.
Aber ja, genau. Okay, Becca, back to business.
Also, Crave von Tracy Wolf kam vor 2,5 Jahren raus, habe ich damals als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen und auch direkt gelesen. Erzähle ich gleich noch was zu, wie ich das fand. Aber auf jeden Fall hat die Reihe 6 Bände und die sind halt alle mit einem Abstand von, ich glaube, einem halben Jahr auf Deutsch rausgekommen. Also jetzt im März oder April erscheint Band 6. Und mein Gehirn ist ein Sieb, ich erwähne es in jeder Folge. Und darum dachte ich mir so, okay, ich lese jetzt nicht in einem halben Jahr Band 2 und dann in einem halben Jahr wieder Band 3 und so weiter und vergesse alles. Nee, ich kaufe die Bücher brav, damit ich sie alle mit dem blöden Farbschnitt in meinem Regal stehen habe, damit sie zu Band 1 passen und lese sie dann einfach, wenn Band 6 in Aussicht ist, also irgendwie so wie jetzt oder halt kurz nach Band 6 so. Und eine Freundin von mir wollte die Reihe auch lesen und darum haben wir uns gesagt, so im, ich glaube, August, ja, wir lesen das ab Oktober, weil dann können wir Oktober, November, Dezember, Januar, Februar je ein Buch lesen, haben den März noch als so ein bisschen Puffermonat und im April würde dann Band 6 erscheinen, wo wir Band 6 lesen können. Ja, wir lesen jetzt Crave und nicht im Oktober. hat sehr gut funktioniert mit Kim und mir. So super. Aber I guess, wir lesen es jetzt schließlich, ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, 25% oder 27% habe ich gestern gemacht. Ich lese es dieses Mal auch auf Englisch, nicht auf Deutsch. Weil ich wusste tatsächlich, also es ist so eine richtige, ich würde sagen, Band 1 kannst du tatsächlich einem 14-jährigen Jugendlichen vor die Nase setzen zum Lesen, so vom Schreibstil her und auch von den Inhalten her, weil es ist alles sehr, sehr einfach gehalten und sehr leicht gehalten, sehr humorvoll gehalten. Ich fand es am Anfang, damals fand ich es richtig, richtig lustig. Ich weiß nur, dass mir, little spoiler alert an dieser Stelle, I'm sorry, dass mir irgendwann die Naivität der Protagonistin derbe auf den Keks gegangen ist, weil Grace' Eltern sind gestorben und deswegen soll Grace bei ihrem Onkel und ihrer Cousine leben. Und ihr Onkel ist Schulleiter eines Internats, das irgendwo im Nirgendwo in Alaska steht. Und dort kommt Grace halt hin als Neue und merkt ziemlich schnell, dass zwar irgendwas an dieser Schule merkwürdig ist, aber checkt halt nicht, was merkwürdig ist. Und es gibt 20 Quadrilliarden tausend Anspielungen, dass auf dieser Schule Vampire, Werwölfe, Hexen, Gargoyles und was nicht alles sind. Aber sie darf das halt nicht wissen, weil ihr Onkel möchte, dass sie das nicht weiß. Und es wird die ganze Zeit gesagt, oh, halt dich von denen fern, die sind gefährlich. Und dann wird dann verplappert sich eigentlich ihre
Bad Boys.
Der ist natürlich der Vampir, der Bad Boy.
Ja, klar. Na klar.
Das Cover spielt nicht umsonst an das englische Twilight-Cover an. Am Anfang liest es sich wirklich wie so eine Twilight-Parodie. Ich muss es also wirklich. Und Grace sagt ziemlich am Anfang noch, dass sie natürlich nicht so eine typische YA-Fantasy-Protagonistin ist und so naiv ist. Und ich war schon so, yes, girl, geil, genau sowas will ich lesen. Naja, und es zieht sich leider. Ich glaube, damals 350 oder 400 Seiten, bis sie checkt, auf was für eine Schule sie da eigentlich ist. Und irgendwann war ich halt einfach genervt davon, weil sich das halt so lang gezogen hat. Also ich fand's cool, dass damit anfangs gespielt worden ist. Ich mag das auch jetzt gerade wieder, aber irgendwann war es mir halt einfach too much und ich wollte so, alter Girl, wie doof bist du eigentlich? Warum checkst du das nicht so, weißt du? Also ja. Gefühlt sind die Vampire Werwölfe vor ihrer Nase langgelaufen, sie hat's nicht gecheckt. Aber trotzdem, ich habe Spaß daran, gerade das wieder zu lesen und ich weiß ja jetzt auch, worauf ich mich einstellen musste oder muss. Und eine Freundin von mir hat tatsächlich alle Bände, die erschienen sind, schon gelesen. Und sie meinte, dass es unfassbar krass ist, wie viel Tiefe die gesamte Geschichte von Band zu Band gewinnt. Und das macht mich tatsächlich sehr neugierig. Und sie mag die Reihe auch immer noch sehr gerne. Und deswegen möchte ich sie auch weiterlesen. Obwohl Band 1 damals, vor allem die, also ich weiß noch, dass ich die letzten Seiten, also ich glaube, das Buch hat im Deutschen 600, 700 Seiten oder so. 400 Seiten waren davon halt irgendwann mir ein bisschen too much mit der Naivität. Aber ab dann, was danach kam, fand ich damals auch richtig cool. Hab natürlich alles vergessen, was danach kam.
Klassisch. Ist ja auch
2,5 Jahre her. Klassisch, genau. Und darum freue ich mich gerade, das weiterzulesen. Und deswegen ist das ein Reread. Und mein zweiter Reread, um mal wieder ein bisschen an Geschwindigkeit aufzunehmen hier und nicht immer vom Thema abzukommen, ist Move On von Anna Savas. Das habe ich schon im Anfang November Test gelesen und jetzt gerade lese ich es nochmal, weil, und das sage ich jetzt, weil ich weiß, dass diese Folge sowieso nicht vor dem ET von dem Buch rauskommen wird. Der ET ist nämlich am 29.02. Zum ET mache ich wieder eine Blogtour mit Bloggerinnen zusammen. Und deswegen lese ich gerade das Buch nochmal, damit ich den Mädels später, also ich hoffe, dass ich es heute beende, die Themen schicken kann, damit wir die Themen auswählen können. Und Move On ist der vierte Teil, also und auch der letzte Teil. Und es ist ein bisschen nostalgisch jetzt zu wissen, dass ich das wirklich das letzte Mal, also natürlich kann ich es immer noch weiter rereaden, aber ich weiß trotzdem, dass es prinzipiell eigentlich das letzte Mal ist, dass ich gerade mich an diesem Setting befinde und das ist schon ein bisschen krass und ich mag die Protagonistin einfach sehr und ich mag die Geschichte sehr und ich freue mich. Ja, das macht gerade sehr viel Spaß. Also wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, kauft sie!
Das war klar und deutlich.
Was liest du denn so?
Also, ich bin mal wieder bei 3 Büchern gleichzeitig am Lesen, weil, also ich muss auch echt sagen, dass ich fast jeden Tag an allen 3 Büchern gleichzeitig lese. Und zwar hänge ich immer noch seit, ich glaube, ich habe das im Juni oder Juli angefangen, aber ich hänge immer noch an Babel. Und habe das jetzt aber so, also ich habe eine App gefunden, die heißt Read More, wo man das Datum angeben kann, wann man das Buch beendet haben möchte und dann rechnet es einem quasi aus, wie viel Seiten man pro Tag lesen müsste, damit man ja dann zu diesem Datum halt fertig ist. Und ich habe bei Babel, glaube ich, mittlerweile einfach akzeptiert, dass ich nicht mehr als, keine Ahnung, 5 Seiten am Tag lesen kann in dem Buch, weil das einfach so viel Information auf dieser, also gut, ich habe gestern 12 Seiten gelesen, bist du stolz auf mich? Mhm. Jetzt ist mein Leseziel auf 4 Seiten von 5 Seiten runtergegangen. Ja, aber da ist einfach die Informationsmenge auf einer Seite, ist irgendwie so viel. Ja. Ich habe das Gefühl, ich lese und lese und lese und es kommt einfach, wird nicht die nächste Seite angezeigt bei dem Buch.
Ja. Ja.
Und da habe ich mich jetzt einfach langsam mit abgefunden, weil es ist nicht so, dass ich es schlecht finde, sondern dass ich einfach für das Buch mehr Zeit brauche.
Mhm.
Ich finde es nämlich wirklich richtig, richtig gut bisher. Ich bin jetzt mittlerweile fast bei der Hälfte, glaube ich. Du hast ja, glaube ich, auch für die erste Hälfte relativ lange gebraucht.
Mhm. Ja.
Und dann die zweite Hälfte ziemlich verschlungen. Und ich habe jetzt auch schon von richtig vielen Leuten gehört, die irgendwie das Buch mal beiseite gelegt haben, wieder angefangen haben, dafür irgendwie ein halbes Jahr brauchen. Und da das nicht so selten ist bei mir, dass ich mal irgendwie ein Dreivierteljahr oder Jahr für ein Buch brauche oder mehrere Monate, habe ich mich jetzt einfach damit abgefunden und lese das weiter.
Na, selbst ich habe ja damals 2 Wochen gebraucht, um es zu lesen.
Ja, und das ist.
Also sogar ich, die ja eigentlich so Bücher von der Menge her so in 3, maximal 4 Tagen weghauen kann, selbst ich habe 2 Wochen an diesem Buch gelesen, weil selbst ich ab und zu eine Pause brauchte. Die erste Hälfte ist halt sehr sprachwissenschaftlich, finde ich. Fand ich saugeil, voll, weil ich liebe Sprachwissenschaft. Aber es war halt, du musstest dich halt arg doll konzentrieren, um zu verstehen, was da abgeht.
Ja, und es gibt halt ja auch noch diese Fußnoten, die die Seiten ja auch nicht weniger dense machen und so. Und ich hatte zwischendrin auch versucht, mal quasi Taschenbuch da, also zwischen dem E-Book und dem Taschenbuch zu wechseln, aber am Ende des Tages ist für mich wirklich am besten, das doch auf dem E-Reader zu lesen. Also es funktioniert für mich am besten.
Mhm.
Genau. Und dann habe ich mit Tassia zusammen, also weg von Babel, habe ich mit Tassia zusammen einen Reread zum 4. Band, /5. Band aus der Witchlands-Reihe von Susan Dennard, und zwar Witchshadow, wo es um, Isolde geht, wer die Reihe kennt. Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil ein 4. Band in der Reihe ist, glaube ich, das ist nicht mehr spoilerfrei. Aber ich bin richtig, also ich, das ist ein bisschen anders diesmal, also in Band 2 und 3, Band, also dazwischen gibt's ja noch den 2. Band, wo es um was ganz anderes geht, oder beziehungsweise das gehört schon zur Welt, aber es ist halt nicht entlang der Geschichte, die man sonst gelesen hat. Und Band 2 und 3, die schließen relativ nahtlos aneinander an, und jetzt haben wir bei Band 4 sind wir, glaube ich, 2 Monate später eingestiegen, was ich mal ganz interessant fand. Und ich bin wirklich diesmal auch von Anfang an hooked. Also ich habe wirklich sehr schnell die ersten Kapitel gelesen. Ich warte jetzt dann zwischenzeitlich, bis Tassia wieder, also soweit ist und auf meine Sprachnachricht reagiert hat. Und dann lese ich wieder weiter. Aber ich bin schon wieder im Verschlingen-Modus bei der Reihe. Und was für mich auch einfach noch bestätigt, dass es halt einfach wirklich eine meiner liebsten Reihen ist und bleiben darf. Ja, und dann als 3. Buch lese ich noch A Darker Shade of Magic von V.E. Schwab, was mir bisher auch sehr gut gefällt. Also ich fliege auch ziemlich durch die Seiten. Für mich ist es nicht so normal, mal an einem Tag 30 bis 50 Seiten zu lesen, was ich in dem Buch aber schon durchaus getan habe. Aber womit ich nicht so gut klarkomme, ist, dass es an manchen Stellen da drin, in A Darker Shade of Magic gibt's 4 Londons. Und es gibt nur wenige Leute, die quasi zwischen diesen Londons reisen können. Und ich glaube, ich habe jetzt so die ersten 100 Seiten und 150 vielleicht auch. Aber mein Problem ist da teilweise für mich zumindest sehr grafische Beschreibungen von Gewalt gibt. Und damit komme ich gar nicht so gut klar. Und jetzt, ich mache jetzt mal weiter mit dem Buch, weil es gefällt mir richtig, richtig gut und es liest sich für mich super flüssig. Aber ich werde dann scharf überlegen, ob ich Band 2 und 3 überhaupt noch lesen werde oder mir einfach nur Zusammenfassungen im Internet durchlesen werde. Weil, ja, weiß ich nicht, ob sich das dann für mich so langfristig lohnt, weil ich habe auch gehört, dass es mit Band 2 und 3 wohl auch immer mehr Gewalt geben wird, was auch im Rahmen der Geschichte total viel Sinn ergibt. Aber das ist was ich nicht nicht so gut zwischendrin lesen kann und was mir ziemlich aufs Gemüt schlägt, um es mal auf Deutsch zu sagen. Weswegen ich jetzt Band 1 auf jeden Fall noch lesen werde und dann entscheiden werde, ob ich die Reihe fortsetzen werde oder nicht. Ich finde sie aber sehr gut geschrieben. Wie Schorp hat mich mal wieder komplett reingezogen. Das ist ihre Adult-Reihe, glaube ich, Darker Shade of Magic. Und ich glaube, ich bin bei V.E. Schwab, mag ich ihre Adult-Fantasy und ihre Middle-Grade-Fantasy sehr gerne. An ihrer Young-Adult-Fantasy habe ich nicht so super viel Interesse. Also ich glaube, sie hat auch Young-Adult-Fantasy. Und ja, The Invisible Life of Eddie LaRue habe ich abgebrochen, von daher, ja, so viel dazu. Aber ich finde weiterhin, dass sie echt gut schreibt und dass es Spaß macht zu lesen. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir da landen.
Ich habe ja schon zwei Bücher von der Autorin auch gelesen und beide Male war ich halt eher so semi-begeistert. Auch hier The Invisible Life of Eddie LaRue habe ich gelesen und Vicious hatte ich gelesen.
Ja, ich glaube, es kommt halt total drauf an, wie man da irgendwie so persönlich zusteht. Das erste, was ich von Victoria Schwab gelesen habe, war ja diese City of Ghosts-Reihe, also Cassidy Blake heißt die Reihe, glaube ich, die ich richtig, richtig toll fand und die mir richtig viel Spaß gemacht hat. Aber so Middle-Grade-gruselig ist halt was anderes als so diese Gewalttätigkeit in Adult-Fantasy. Ich lese ja auch teilweise super gerne High-Fantasy und Adult-Fantasy und so. Aber diese Form von Gewalttätigkeit, die so super explizit geschrieben wird, also ich habe jetzt kein Problem mit irgendwelchen Schwertkämpfen und irgendwelchen Kämpfereien, aber wenn es dann halt irgendwie ja beschrieben wird, dass bestimmte Dinge Leuten angetan werden oder so, dann hört es bei mir halt einfach auf. Ja,
ja,
das also verstehe ich. War auch schon für mich ein Grund, Bücher abzubrechen. Also ich weiß nicht mehr. Irgendein E-Book hatte ich mal angefangen und habe dann gesagt, okay, nee, da muss ich mit der Reihe einfach abbrechen. Das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Da habe ich, glaube ich, dich auch mal, ich hätte das, glaube ich, mit dir auch geteilt. Aber ich weiß gerade auch nicht mehr auswendig, welche das war.
Genau. Ich
weiß auch nicht mehr.
Aber das it is what it is.
Klingt doch gut. Also so generell die drei Reads, die du hast.
Yes, ich bin auch super zufrieden mit denen. Genau, das Einzige, was ich ein bisschen schwierig gerade finde, ist, dass es halt alles drei so ein bisschen dunklere Fantasy ist. Und es gibt nichts, was mich so hochzieht.
Ja.
Und da bin ich am Überlegen, noch ein viertes Buch reinzuziehen. Aber gucken wir mal, ob ich das wirklich tue oder nicht. Das wäre dann, wenn dann nur so ein Buch, das halt so mitlaufen würde, dem ich noch kein Datum geben würde, sondern wo ich dann halt einfach immer zwischendrin was lesen würde. Genau. Ja.
Nicey.
Ja.
Dann back to topic.
Yes, oder, stimmt.
Was heißt back to topic? Aber ab zur Topic, Englisch, genau, ich rede gerade Englisch. Hört ihr das? Mein gutes Englisch? Wahnsinn, oder? Ja. Mein Gehirn ist gerade richtig matsch.
Dieser Podcast ist überhaupt komplett auf Englisch.
Ja.
Deswegen, ja, wir gehen, ich mach das jetzt einfach mal, Becca.
Ja,
dude. Wir gehen jetzt weiter zu dem Thema queere Bücher, queer Books. Wollen wir kurz allgemein darüber sprechen?
Ja, also ich hab drei Themen mit, die ich zumindest auch mitsprechen würde, die so mir eingefallen sind, als ich an queere Bücher gedacht habe, weil ich finde, es braucht bei dem Thema mehr als nur Buchempfehlungen. Und darum dachte ich, ich habe nur Themen. Ich könnte mit dem ersten sonst direkt ansteigen und das wäre so der allgemeine Stand auf dem in Klammern deutschen Buchmarkt. Yep. Weil ich finde, dass der deutsche Buchmarkt sich langsam macht. Also es geht sehr, sehr, sehr langsam vonstatten. Aber ich finde, er macht sich.
Aber es ist schon eigentlich ein Armutszeugnis.
So ja, overall. Das auf jeden Fall schon. Aber so Stück für Stück kommen neue queere Bücher rein. Vor allem im Jugendbuchbereich finde ich auch gut, weil da braucht es halt auch einfach Repräsentation, wenn man da gerade in dieser Selbstfindungsphase ist. Im Adult-Bereich ist es noch schleppender, finde ich. Oder auch im
New-Adult-Bereich. Absolut,
Da darf es gern auch noch ausbaufähiger werden. Aber tatsächlich sind von den drei Buchempfehlungen, die ich später noch habe, zwei Stück deutsche Autorinnen.
Oh, nice.
Das liebe ich sehr, dass Verlage mittlerweile bereit sind, quasi dieses Risiko einzugehen, dass ein Buch sich wahrscheinlich nicht sehr gut verkaufen wird, wie jetzt so ein, krasser Überflieger, sag ich mal. Einfach, ja, weil queere Bücher in Deutschland noch nicht so angenommen sind von der Leserinnenschaft. Aber trotzdem finde ich es gut, dass sie in diese Bücher investieren und diese Bücher verlegen und deswegen die Topic auch im Erwachsenenbereich sichtbar machen.
Ja, ich muss halt ehrlich sagen, dass ich das super, super, ja, schade und auch rückständig finde. Mhm. Ich meine, die deutsche Gesellschaft ist allgemein auch einfach eher konservativ und es, ja, ändert sich ja auch alles immer mehr in Richtung Konservative im Moment, was auch echt gruselig ist als queere, nicht deutsche Person in Deutschland. Macht es einem irgendwie echt ein bisschen Angst zwischendrin. Es ist halt super wichtig, dass Verlage und so weiterhin eben diese Bücher verlegen. Was ich aber dazu noch ganz kurz kommentieren wollte, ich war gestern in einem queeren Bookstore bei Artemis Books in Aachen. Ich wohne ja jetzt mittlerweile in NRW und wie manche Leute gerne sagen, NRW ist ein Dorf, also weil halt alles relativ gut angebunden ist. Es ist zwar gerade Streik, aber es gibt hier ein paar Linien, die trotzdem fahren, relativ normal. Und da waren wir kurz vor Ladenschluss, war ich noch dort. Und da gab's halt einfach echt, ich glaube, es gab ein Regal mit englischen Büchern von Sapphic, also WLW Representation, MLM Representation, Non-Binary Trans Representation. Das waren alles englische Bücher. Mhm. Und das Regal mit den deutschen Büchern, das war halt nur ein Regal.
Mhm.
Und dann gab's halt noch Non-Fiction, da waren, glaube ich, die englischen und die deutschen Bücher auch gemischt drin. Es gab, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es gab schon auch noch, gerade im Young Adult-Bereich, einen größeren Teil, aber das ist schon krass, wenn man überlegt, dass halt in einem deutschen Buchladen die Repräsentation, also ja, die mehr englische Bücher vorhanden, ja, sein müssen, um überhaupt Repräsentationen reinbringen zu können. Ja. Das finde ich unfassbar schade. Der Buchladen, by the way, kann ich nur empfehlen. Hat mich sehr, sehr wohl gefühlt dort. Ich habe mich ein Buch gekauft und eine, wie heißt es, ein Lesezeichen.
Wortfindungsschwierigkeiten heute hier.
Ja, ich habe in meinem Kopf, habe ich halt schon wieder Bookmark gehabt und ich war so, komm, Lea, ab und zu mein deutsches Wort wäre auch gut.
Ja, fühlt.
Overall war das wirklich ein richtig, richtig schöner Buchladen,
ja,
den ich allen ans Herz legen möchte, die so in der Gegend wohnen. Ich glaube, da ist auch ein Café mit drin. Aber ihr könnt den Buchladen ansonsten auch einfach mal googeln. Da gibt's ganz, ganz tolle Bilder. Das ist also richtig schön. Um die Regale sind Pflanzen gerankt und so. Ist wirklich richtig, richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen und möchte ich allen weiterempfehlen. Und was ihr auch immer schauen könnt, ob bei euch in der Nähe es eben auch einen queeren Bookstore gibt oder oft gibt es auch feministische Buchhandlungen. Oder Frauen, in Tübingen gab es zum Beispiel eine Frauenbuchhandlung und die hat zumindest Sapphic-Stuff auch mitgeführt gehabt, relativ explizit. Ich finde, insbesondere solche Buchläden gilt es zu unterstützen. Aber ja, selbst wenn ihr nichts in der Nähe habt, überlegt euch doch mal, ob ihr nicht vielleicht demnächst eine unserer Empfehlungen in eurem Thalia eurer Wahl kauft. Denn man muss auch einfach sagen, Thalia hat in Deutschland als Buchladen eine unfassbare Marktmacht.
Oh ja.
Weil du Thalia überall findest, also auch in Tübingen, der klassische Osiander, da gehören zumindest
Norddeutschland so Thalia, was Thalia? Hugendubel. Also wirklich tatsächlich. Also ich weiß, dass in Lübeck ist ein Thalia. Oldesloe ist Thalia. Oldesloe ist aber schon wieder so nah an Hamburg dran, dass es für mich schon wieder nicht zählt.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob in Neumünster noch ein Thalia ist. Aber sonst, also in Kiel hier habe ich nur Hugendubel. Ich habe keinen einzigen Thalia hier.
Aber worauf ich noch ganz kurz hinaus wollte, der Osiander, die Buchhandlung, die in Süddeutschland lokal ist, also um Tübingen rum und ja, auch so Stuttgart und so, deren Online-Store ist ja mittlerweile mit Thalia zusammengelegt. Und die Meiersche, die hier in NRW, die kommt, glaube ich, auch aus Aachen, das ist mittlerweile halt die Thalia-Meiersche und nicht mehr nur die Meiersche. Das heißt, Thalia kauft auch einfach diese Buchladenketten, die es also örtlich gibt, teilweise auf und die Käuferinnen und Käufer entscheiden mit, welche Bücher am Ende ausgelegt werden.
Ja.
Und ich finde, das sieht man jetzt schon ganz stark, dass immer mehr so Sachen wie Heartstopper und Co. sehr prominent auch bei den Bestsellern liegen. Da haben wir als KonsumentInnen, ich finde, nicht unbedingt die Verantwortung, wobei vielleicht auch ein Stück weit die Verantwortung, aber vor allem die Möglichkeit, eben daran mitzuwirken, was auf dem Buchmarkt angeboten wird und was vor allem in den Läden zu finden ist.
Ja.
Die meisten Leute, die Bücher nicht, also die nicht so bücherverrückt sind wie wir, die gehen eben meistens zu Thalia und Co., um dort nach Büchern zu gucken. Und wenn da eben ein Buch drin liegt, das queer ist und Stories von Menschen aus dem LGBTQIA+-Spektrum behandeln, so kommen auch mehr Leute eben an solche Stories dran und meiner Ansicht nach ist super wichtig.
Ganz schlicht und ergreifend, das ist Sichtbarkeit für die Menschen, die halt nicht wie wir permanent im Internet unterwegs sind und uns durch das englische BookTok influenzen lassen oder BookTube oder whatever. Sondern es ist halt einfach oldschool in eine Buchhandlung gehen und gucken, was da rumliegt und mitnehmen, was man interessant findet. Und wenn da halt mehr queerer Stuff liegt, lesen auch mehr Leute queeren Stuff.
Ja.
It is what it is. Zu deinem Punkt, was du vorhin angebracht hattest, dass in der queeren Buchhandlung, wo du drin warst, dass da mehr englische Bücher als deutsche waren. Ich habe ja auch mein Regal aufgeteilt in Deutsch und Englisch und ich habe 6 Regale voll mit deutschen Büchern und 1,5 Regale voll mit englischen Büchern. Und tatsächlich habe ich trotzdem mehr englische queere Bücher als deutsche.
Ja, bisschen traurig für den deutschen Buchmarkt.
Ja.
Ja.
Absolut. Das habe ich auch gedacht dabei.
Meine Empfehlungen sind tatsächlich alle von englischsprachigen AutorInnen. Ich bin diesmal ausnahmsweise nicht nur bei weiblichen AutorInnen hängen geblieben, sondern habe einen noch mitgenommen.
Ich nicht. Ja. Ich bin bei AutorInnen geblieben.
Sehr gut. Auch valide. Ja, hast du denn noch was auf deiner Agenda?
Ja, es passt so. Irgendwas hattest du ganz zu Anfang mit angebracht und dazu passte das so ein bisschen. Ich war im Dezember in einer Leserunde, die war etwas größer, also es waren, keine Ahnung, ich glaube bestimmt 60 Menschen oder so, zu dem Adventskalenderbuch von Everlove. Dort gab es
24. Ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, dort gab es 24 Kurzgeschichten, meistens so 10 Seiten lang von 24 verschiedenen AutorInnen. Und 2 oder 3 Stories davon waren auch queer. Und es gab halt zu jedem Kapitel gab es so einen Leserundenabschnitt, wo man dann halt jedes Kapitel kommentieren konnte. Und die Kommentare zu den queeren Kapiteln haben mich so wütend gemacht. Also erst habe ich drüber nachgedacht und dann haben sie mich wütend gemacht, weil da halt mehrere Leute kommentiert haben, dass sie es doch schade finden oder kacke finden. Also wirklich, solche Wörter haben die wirklich nicht nur schade, sondern wirklich scheiße finden, dass von außen nicht ersichtlich war, dass das Buch queere Kapitel enthält, weil sie denn das Buch gar nicht gekauft hätten, weil jetzt müssen sie ja das Kapitel überspringen, weil sie haben gar kein Interesse dran, das zu lesen, finden das scheiße. Erst habe ich noch überlegt, okay, ist es okay, dass die sowas einfach nicht mögen und kann man das einfach als persönliche Präferenz, was man lesen mag und nicht lesen mag, sehen, so wie ich, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, keine Thriller lese, tue ich mittlerweile schon, aber sagen wir mal, keine Thriller lese, aber andere Genres lese, ist das einfach so eine Präferenz und ist das okay, das zu sagen? Oder ist das eigentlich doch schon irgendwie homophob? Und mittlerweile bin ich dabei, weil es mich einfach auch nicht loslässt und mich jedes Mal wieder wütend macht, wenn ich drüber nachdenke, dass ich es doch schon ziemlich homophob finde, so eine Aussage zu treffen.
Ja, weil ich glaube, wir hatten da uns auch, glaube ich, drüber ausgetauscht und ich bin auch ziemlich wütend geworden, weil ich gesagt habe, eine Präferenz ist es, Romance lesen zu wollen. Oder eine Präferenz ist es, vielleicht nicht so viel Erotik-Content oder so spicy Szenen, wie man ja mittlerweile so schön sagt, lesen zu wollen. Aber eine Präferenz ist es nicht, wenn sich das darauf auf heterosexuelle Paare beschränkt. Ist es einfach nicht mehr.
Ja.
Genau. Es ist auch keine Präferenz, wenn es sich auf weiße Paare beschränkt. Um nochmal eine andere. Also das ist einfach keine Präferenz mehr, meiner Ansicht nach. Du kannst es bevorzugen, nicht so spicy Stuff lesen zu wollen, keinen sexuellen Content lesen zu wollen. Aber gerade in einem Geschichtenband mit 24 Geschichten, wo, wie viel? 2 oder 3?
2 oder 3.
queere Stories sind. Das heißt, es bildet nicht mal annähernd das gesamte Spektrum ab, was möglich wäre an der ganzen Geschichte. Das kratzt an den 10%.
Ja.
Das ist die Repräsentation, die wir darin brauchen. Und so eine Reaktion geht gar nicht. 10% ist eigentlich meiner persönlichen Ansicht nach zu wenig, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Freundinnen und Freunde oder Bekannte ich habe, die irgendwie der Community angehören. Irgendwo hört halt mein Verständnis für Leute auf.
Vor allem habe ich mir dann auch gedacht, auf dem Cover stehen ja die AutorInnen, die eine Story beigesteuert haben, dabei. Mhm. Und die drei queeren Story kamen alle von drei Autoren, die ausschließlich queere Bücher schreiben. Wer hätte es erwartet? Das heißt, wenn man sich nur einmal kurz hingesetzt hätte und sich mal angeguckt hätte, welche AutorInnen dort Geschichten geschrieben haben, hätte man schon sehen können oder vermuten können, dass von den Autoren, die sonst auch queere Bücher schreiben, jetzt wohl auch queere Kurzstories da drin sind. Also nicht, dass es die Topic an sich besser macht, aber halt denn den Verlag dafür zu blamen, ey, ihr müsst doch draufschreiben, wie viel Queerness das enthält, denke ich mir auch so, excuse me?
Nee. Ich frag mich halt auch, was wollen die Leute? Das ist halt, wollen die jetzt Content Notes und Triggerwarnung nur dafür, dass Leute quasi gleich, also dass über gleichgeschlechtliche Liebe geschrieben wird. Ja. Also sorry, das ist kein Trigger. Das tut mir leid. Das ist kein Trigger. Ich möchte Leuten ihre Trigger nicht abschreiben, aber Homophobie ist kein Trigger.
Nee, true. Ich war auch auf Threads unterwegs und dort hat auch eine Autorin ein Thread gepostet, dass sie entweder gelesen hat oder selbst betroffen war, das weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Fall meinte ein Leser oder eine Leserin, weiß ich gerade auch nicht mehr, dass doch, wenn gleichgeschlechtliche Sexszenen ein Buch enthalten sind, dass das doch bitte auch in den Content Notes enthalten sein
müsste. Das ist so peinlich. Sorry.
Und ich saß dann doch mir so, Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Wirklich.
Ja, wirklich.
Also, es kam dann auch die Diskussion auf, ob generell explizite Szenen als Content-Note enthalten sein sollte. Also, wenn etwas viele Sexszenen enthält, ob man das aufschreibt. Aber das bitte unabhängig davon, welche Geschlechter das betrifft. Sondern nur generell enthält viel Spice oder halt nicht. Da war ich so, okay, ja, kann man machen. Für die Leute, die halt einfach nicht gerne Spice lesen, das verstehe ich total, kann man machen. Aber bitte, unabhängig vom Geschlecht, das ist mir, also ist doch scheißegal, ob da gerade eine Hetero-Beziehung Sex hat oder ob das eine queere Beziehung ist, die da gerade Sex hat. Weil es sind doch letzten Endes einfach nur Menschen, die Spaß haben.
Literally.
Ja. Nee, aber das kam da auch auf und das hat mich dann auch, also es macht mich generell so wütend, wie viele Menschen einfach so dagegen sind und dann aber nicht checken, dass es homophob ist, was sie sagen.
Ja, das ist dann auch immer so dieses klassische, ja, ich bin nicht homophob, aber.
Ja.
So, aber danke. So das aber hat dich gerade ausgekennzeichnet.
Ja. Okay. Hast du noch ein Thema oder wollen wir zu unseren guten Buchempfehlungen weitergehen?
Richtig, das sind sehr, also ich habe kein Thema mehr und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch zu den Buchempfehlungen, weil sonst wird der Podcast hier noch ein bisschen zu lang. Aber ich möchte ganz kurz nochmal anmerken, dass, also für mich und ich glaube für die Becker auch, hat Homophobie in diesem Podcast keinen Platz. Und wenn wir euch jetzt Buchempfehlungen geben oder ihr andere queere Bücher, egal welcher Repräsentation das entspricht, kaufen wollt, macht das. Das unterstützt die AutorInnen, die meistens selbst, also häufig sind es Own-Voice-Bücher, unterstützt die AutorInnen, zeigt dem Buchmarkt, dass sowas auch gelesen werden will und hoffentlich sitzen wir vielleicht in 2-3 Jahren hier, vielleicht nicht beim Podcasten, aber können wenigstens sagen, dass es da eine positive Entwicklung gegeben hat. Yes,
das wäre sehr nice. Gut. Ich habe theoretisch also 3 Bücher mitgebracht. Und werfe einfach die Love is Love-Reihe von Sophie Bichon mit ein. Ich schummel immer bei sowas, es tut mir sehr leid. Ich sag nichts weiter dazu, ihr habt es gehört.
Aber Reihen kann man ja auch also als Ganzes empfehlen.
Ja, aber ich habe ja noch 3 einzelne.
Ach so, die Bücher. War zusätzlich. Ach so, ja, okay. Alles gut.
Auf jeden Fall habt ihr in der Reihe habt ihr eine Sapphic Romance, ihr habt eine Gay Romance und ihr habt eine Poly Romance und ich kann sie, also ich liebe die Reihe. Egal. Zu meiner ersten wirklichen Empfehlung, also das andere war auch eine Empfehlung, aber die Empfehlung, die ich auch weiter ausführe, Es ist Clifworth Academy von Jennifer Wiley, ist eine deutsche Autorin. Das Buch ist beim Knauer Verlag erschienen und ich fand es sowieso interessant, weil Dark Academia und so Academy-Setting finde ich irgendwie nice. Der Buchmarkt ist zwar gerade komplett überschwemmt damit, aber ich finde es geil.
Es ist genau das, was du gerade lesen willst.
Ja, wirklich. Es passt richtig gut. Und ich hatte das Buch, als es angekündigt worden ist, eh schon auf meiner Wunschliste und es hatte mich halt schon mit Cover und Titel, ich bin ganz ehrlich, ich habe den Klappentext nicht gelesen, ich habe das einfach direkt auf die Wunschliste geschmissen. Und
klassische Blacker.
Ich glaube, so ein oder zwei Monate bevor das Buch rausgekommen ist, habe ich einen Beitrag von der Autorin auf Instagram gesehen, wo sie meinte, dass das Buch Sapphic ist. Und ich war so, wait, what? Ist es auch noch Sapphic? Okay, jetzt ist es aber sowas von gekauft. Also es war ja eh schon quasi gekauft, aber dann war es wirklich gekauft, weil ich mich einfach so da gefreut habe. Ich wusste es halt nicht, ich habe ja auch keinen Klappentext gelesen. Und ich habe mich einfach so gefreut, dass eine deutsche Autorin bei einem deutschen großen Verlag wie Knauer ein Sapphic Romance Buch rausbringt. Fand ich geil. Fand ich richtig, richtig geil. Oder finde ich auch immer noch geil. Und bei Clifworth Academy geht's um, ich habe den Klappentext nicht noch einmal gelesen und die Namen vergessen, aber es geht um zwei Stipendiatinnen, die auf die Clifworth Academy kommen. Und es ist so ein bisschen, es ist Romance gepaart mit so Suspense-Anteilen, sag ich mal. Weil es sind 24 StipendiatInnen da, aber es gibt nur 12 Plätze. Oder auch weniger Zahlen, aber auf jeden Fall die Hälfte der Plätze gibt es und doppelt so viele Menschen wurden aber eingeladen und die wurden in zwei Teams aufgeteilt und dürfen gegeneinander Aufgaben bewältigen und quasi so einen richtigen Konkurrenzkampf machen, um dann am Ende halt das Stipendium auch wirklich zu kriegen und an dieser Universität, an dieser Academy studieren zu dürfen. Und das finde ich ziemlich nice, die Aufgaben, die dabei so rumgekommen sind. Das fand ich sehr gut, vor allem gepaart mit dieser Romance so nebenbei. Ich habe festgestellt, dass ich es momentan auch sehr gerne mag, wenn die Romance einfach nebenbei neben einem anderen Thema läuft, so wie bei Romantasy oder jetzt auch bei Romantic Suspense, wo man halt einfach diesen Thriller-Anteil, sag ich mal, hat und den Romance-Anteil hat. Und beides bestenfalls, also für mich bestenfalls, mag ich am allerliebsten, wenn das so 50-50 circa aufgeteilt ist. Das mag ich. Und das war es bei dem Buch. Und ich habe es richtig genossen. Ich habe das richtig gefeiert. Ich freue mich schon auf Band 2. Der erscheint, glaube ich, nächsten oder übernächsten Monat. Ich weiß gerade nicht, ob er auch wieder queer ist, weil ich habe den Klappentext nicht gelesen. Ich war einfach so, okay, ich habe Band 1 geliebt. Band 2 werde ich sowas von auch kaufen. Ja, und ich liebe das dolle, dass die deutschen Verlage, wie gesagt, langsam, aber Stück für Stück mehr queere
langsam,
Bücher
aber
verlegen.
Stetig.
Ja. Es ist ja, man muss das ja trotzdem als Erfolg verbuchen. Ja, es geht vielleicht nicht schnell. Ja, es ist auch viel zu spät damit angefangen. Aber trotzdem gibt es dort eine Entwicklung und die ist positiv.
Ja.
Und das ist das Gute.
Okay. Soll ich was
sagen? Ja, wir machen abwechselnd, würde ich sagen.
Würde ich sagen, ja.
Passt gut.
Puh, 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Was nimmst du?
Immer die 3. Entscheiden.
Okay, dann starten wir tatsächlich mit meinem einzigen männlichen Autor auf der Liste, und zwar Hank Green, der selbst, meine ich, sich letztes Jahr als bisexuell geoutet hat und eine wirklich absolut grandiose Reihe geschrieben hat, und zwar An Absolutely Remarkable Thing ist Band 1 und Band 2 ist A Beautifully Foolish Endeavor, den ich übrigens noch besser finde als den ersten Band. Aber die Protagonistin im ersten Band ist, ich habe ihren Namen vergessen, aber sie ist auch, meine ich, bisexuell. Das spielt mit eine Rolle, aber tatsächlich ist das gar nicht das Hauptthema des Buches, sondern ist halt einfach so, ja, passiert so ein bisschen nebenher. Da gibt's ein bisschen Verwicklungen und so, aber das steht alles gar nicht so im Vordergrund. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich finde allein die Repräsentation, dass man eben die Leute als Protagonistinnen hat oder Protagonistinnen hat und ja, ist einfach so wie, also normal mitgehandhabt wird in Büchern, in Anführungsstrichen normal, weil es ist normal und es gehört zu unserer Welt dazu und ich finde deswegen sollte es auch quasi mitgedacht werden in Büchern, in denen es jetzt nicht primär darum geht, dass jemand einem bestimmten Spektrum angehört.
Mhm.
Und in dem Buch, das ist tatsächlich so ein bisschen Science-Fi, meine Fresse, ich kann heute nicht mehr reden, Science-Fiction, Literary-Fiction, weil es landen die Carls auf der Erde, so komische Roboterstatuen. Und die ganze Welt freaked out, weil wir ja auf einmal noch eine zusätzliche Entität quasi in unserem Universum haben und die Menschheit nicht mehr alleine ist. Und April April wird zur Spokesperson, zur ersten, also zur Hauptperson in so einem Social Media Ding, wo es hauptsächlich eben um diese Carls geht. Und es geht halt eben um sie persönlich, um die Verwicklung drumherum. Möchte kurz sagen, dass viele April nicht so likable finden, was ich jetzt, also mich nicht stört. Ich habe da keinen Beef mit. Und auf jeden Fall möchte ich die Reihe sehr empfehlen, weil da auch viele wichtige Dinge um Social Media, um Influencertum und später auch AI im zweiten Band, also KI, diskutiert werden, die einfach meiner Ansicht nach in der heutigen Zeit hochspannend sind und die ich richtig gerne diskutiert gesehen habe von einer Person, Hank Green, der ja auch eine Person im öffentlichen Leben ist und in der Science Community und auf YouTube. Das ist der Bruder von John Green, für alle, die das nicht wissen sollten. Ja, meine Empfehlung. Becca, deine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist Know Our Love von Jette Menger. Ist auch eine deutsche Autorin. Es ist eins meiner Herzensbücher, weil es ein Poly-Buch ist. Also es geht hier um drei Personen, die sich ineinander verlieben, und ich liebe das richtig dolle. Ich habe früher als Teenager schon nicht verstanden, warum Bella sich zwischen Edward und Jacob entscheiden muss, wo sie doch im dritten Band sogar sagt, dass sie Jacob liebt. I don't get it. Also wahrscheinlich, weil die beiden noch nicht miteinander klargekommen wären. Das ist aber nochmal ein anderes Blatt, würde ich sagen. aber trotzdem habe ich es bei diesen ganzen Dystopien, die ich damals gelesen habe, so Delirium und die Auswahl und Tribute von Panem und Bestimmung und so weiter, habe ich nie verstanden, warum sich die Protagonistin, wo sie doch Gefühle für beide hat, entscheiden muss. Habe ich nicht gecheckt. Und deswegen freue ich mich heute über Polybücher, wo es halt keine Entscheidung geben muss, weil man nämlich versteht, dass Liebe nicht endlich ist, sondern unendlich ist und es für manche Personen deswegen möglich ist, mehrere Personen zu lieben und mehrere Beziehungen zu führen. Ist nicht für jede Person was, das ist mir ganz klar. Also, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, it's fine, aber es gibt halt Menschen,
no worries.
Die einfach das möchten und können und das gut führen und so weiter. Und bei Know Our Love sind es Ella, Dylan und Simon. Und Ella stellt ihrem Freundeskreis ihren neuen Freund Dylan vor, weil die beiden jetzt zusammen sind. Also introduced ihn so ein bisschen in die Clique und so weiter. Und Dylan merkt aber ziemlich schnell, dass er auch Gefühle für Simon hat. Und Ella merkt ziemlich schnell, dass Simon und Dylan sich irgendwie schon kennen und da so ein bisschen was ist. Und dann geht's quasi in dem Buch so ein bisschen darüber, wie die drei verstehen und sich eingestehen und sich zugestehen, dass sie halt mehr als eine Person lieben, weil das ist nämlich für alle drei neu. Und dann natürlich auch um die Probleme, die sich aus so einer Beziehung quasi ergeben, nämlich, dass du dass Eifersucht da am Anfang vor allem normal ist, weil du es einfach nicht gewohnt bist, weil du es nicht kennst, weil du es ja auch in Filmen etc. nie siehst, wie andere Leute damit umgehen und die halt auf ihrem Wege zusammenfinden müssen und ihre Regeln für ihre Beziehung finden müssen, wie das für die drei zusammen funktioniert. Und ich mochte die Reise von den dreien so gerne. Polybücher haben mein Herz wirklich.
Haben dein Herz. Das.
Ja, ich liebe das doll. Zu sehen, dass du dir diese Gefühle, die du hast, zugestehst, dass du die auch ausleben kannst, weil die zwei Personen, die du liebst, dich auch lieben und das auch akzeptieren. Also in dem Fall ist es ja sogar eine richtige Dreierbeziehung, weil zwei Personen lieben, genau. Ist ja nicht nur, dass eine Person in zwei verliebt sind, aber diese zwei Personen halt keine romantische Beziehung miteinander führen. Das gibt's ja auch. Und das war so schön zu lesen. Ich liebe das dolle. Und es erweitert halt extrem krass den Horizont, finde ich, dafür, dass man ja sonst wirklich nur monogame Beziehungen vorgelebt bekommt, gesehen, also gezeigt bekommt in den Medien etc. Im ganzen Leben siehst du ja eigentlich nur monogame Beziehungen. Und da einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Dinge mitzunehmen und zu lernen und zu verstehen vielleicht, um mitzunehmen, ist mega, lieb ich.
Genau, dafür sind ja auch Bücher da, also dass man halt eben nicht nur die eigene also oder können Bücher da sein, sagen wir mal so, dass man halt eben nicht immer nur die eigene Weltanschauung und Weltansicht immer reproduziert sieht, sondern eben sich auch mal in andere Welten vorwagen kann, in Anführungsstrichen. Becca, ich schließe mal direkt an. Yes. Wir müssen uns einen Ticken ranhalten zeitlich.
Ja. Natürlich, ja. Wie immer. Da kürzen wir schon unseren Anfang von Last Current Next auf nur Current und wir kriegen es trotzdem nicht gebacken mit der Zeit.
Korrekt. Ich mache jetzt einfach meine Nummer zwei. Und zwar ist das The Priory of the Orange Tree von Samantha Shannon.
Ah, übrigens. Ja.
Sehr gut.
Das habe ich nämlich auch gelesen.
Oh, dieses Buch und das, was ich davor vorgestellt habe, die gibt's auf jeden Fall auch beide auf Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, ob du die deutschen Titel mit reinschreibst, aber ansonsten ist das ja easy rausgefunden.
Ansonsten Der Orden des geheimen Baumes auf jeden Fall. Ist aber im Deutschen zweigeteilt. Also sie haben aus einem englischen Einteiler haben sie im Deutschen zwei Bücher gemacht. Also nicht wundern, falls ihr da zwei Bücher findet.
Kann ich nicht empfehlen, das getrennt zu lesen. Also lest die wirklich hintereinander weg, weil es ist als ein Buch gedacht und geschrieben. Das macht keinen Sinn. Aber es war auch eigentlich, glaube ich, der Sinn dahinter, ein Fantasy-Buch zu schreiben, das quasi als Standalone funktioniert. Also das war eigentlich der komplette Gedanke dahinter. Und dann würde es, naja, egal. Es hat auch über 800 Seiten, also es ist ein Klopper. Aber in der Geschichte gibt's mehrere Point of Views, also mehrere Personen. Und ich meine, dass sowohl eine MLM-Geschichte mit drin ist, also nicht Front and Center, sondern halt, die ist quasi normal in dieser Welt, so mehr oder minder. Und zwar einer der, ich kann mich leider an die Namen auch nicht mehr so erinnern, aber Front and Center gibt's eine Liebesgeschichte zwischen einer Königin und ihrer, ja, Leibgardistin, kann man das so sagen?
Ist sie nicht sogar eigentlich als Zofe mit reingekommen?
Oder so.
Also ich glaube, sie ist sogar die Zofe, obwohl sie auch kämpfen kann. Aber ich glaube, sie ist eigentlich offiziell als Zofe da.
Ah, okay, dann hatte ich das falsch im Hinterkopf. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das war so gut, meine lieben Freunde. Ich habe damit gar nicht gerechnet, warum auch immer. Ja. Weil ich glaube, es ist nicht damit vermarktet worden. Es ist wirklich als Standalone High Fantasy vermarktet worden.
Also wirklich High Fantasy.
Ja, also es geht um Drachen und alles Mögliche.
Vor allem Politik, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, Politik ist eigentlich, also es ist wirklich eine, ja, also ich find persönlich in High Fantasy ist meistens Politik einfach echt ein großes Thema. Mhm. Und es ist wirklich eine komplett neu geschaffene Welt und so. Und es macht so viel Spaß. Es ist, man braucht ein bisschen, es ist halt ein Klopper, es ist High Fantasy, aber es ist richtig, richtig gut und ich kann es nur empfehlen. Und die Liebesgeschichte, die da, also das ist jetzt nicht so, dass die total sich durch das gesamte Buch durchzieht und total einnehmend ist über die Geschichte, aber sie ist eben auch mit dabei und ich finde das super wichtig. Es gibt da ein paar super schöne Szenen und möchte euch das allen empfehlen.
Ja, ich empfehle mit, dran. Auch wenn es nicht auf meiner Liste stand, aber ich kann sagen, das ist eine gute Reihe. Ja, mein drittes Buch ist Wunder, Wunder, auch Poli.
Übrigens sehr wichtig, dass wir mehrere Perspektiven hier
haben. Bei der Love is Love-Reihe Band 3 von Sophie Bichon, was ich am Anfang meinte, ist Band 3 übrigens auch Poli. Also basically habe ich hier drei Poli-Bücher. Mein drittes Buch ist von einer amerikanischen Autorin, ausnahmsweise mal. Ja. Nämlich auf Deutsch ist es einfach Neon Gods 3. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Wicked Beauty. Da geht es um Helena Achill, ich weiß nicht, wie ich seinen Namen, ich weiß, Achill? Achilles?
Achill, glaube ich.
Achill. Einfach nur Achill, Achilles. Ne?
Ja.
Das klingt, und als ob er jemanden
töten würde.
Patroklos, um es richtig schön deutsch auszusprechen.
Ah, yes! Oh, das war laut. Sorry an alle Zuhörer.
Um die drei geht es auf jeden Fall. Das Setting ist schon fantasymäßig, weil es nämlich um die ganzen griechischen Götter geht quasi, die wir da ja haben. Der Hauptaugenmerk der Story ist aber eigentlich auf jeden Fall die Love Story. Aber ich finde, das ist saugut eingebettet, weil es in dem Buch so eine Prüfung gibt, weil Helena möchte nämlich den Platz von irgendwem anderes einnehmen auf jeden Fall. Und dafür gibt's eine Prüfung. Und Achill und Patroklos möchten das aber auch werden. Und deswegen Obwohl die drei, also Ekel und Patroklos, führen schon eine Beziehung miteinander und Helena kommt halt dazwischen und die beiden merken halt, dass sie auch irgendwie Gefühle für Helena haben, weil Helena sie einfach nicht loslässt und Helena bandelt mit denen halt auch an, also es vibet richtig gut zwischen den dreien und die Dynamik finde ich mega geil. Und dann sind sie aber halt in dieser Prüfung, wovon ja logischerweise nur einer gewinnen kann, was natürlich so ein bisschen auf dieser quasi neuen Beziehung lastet, sag ich mal. Wenn die halt alle drei den Wunsch haben und es nur einer werden kann, ist schwierig. Und das ist so ein bisschen Tribute von Panem-like. Also die werden, also haben halt verschiedene Prüfungen, die sie bestehen müssen mit den anderen AnwärterInnen. Und so ist halt die Romance-Geschichte eingewebt in so einen richtig geilen geschichtlichen Kontext, der für die gesamte Story, also die Buchreihe hat nachher, glaube ich, 10 Bände. 6 sind auf Englisch gerade erschienen. Der 5. erscheint diesen Monat, also im Januar erscheint er auf Deutsch. Und die haben halt so eine übergreifende Geschichte, die du aber auch, wenn du die anderen Bücher schon vergessen hast, trotzdem das wieder in den Kopf bekommst, was da abgegangen ist. Also ich weiß nicht, wie diese Autorin das macht, aber wie sie diese Buchreihe geschrieben hat bislang, und ich habe jetzt ja 4 Bände gelesen, ist genial. Ich liebe das krass toll. Und Band 5 haben wir übrigens 4 ProtagonistInnen in einer Beziehung zusammen. Bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich richtig doll drauf. Ich hoffe, dass ich das Buch morgen zum Geburtstag geschenkt bekomme. We will see. Sonst werde ich es kaufen.
Fingers crossed.
Ja.
Ja, das klingt doch aber gut.
Ja.
Ist ja eigentlich auch wieder eine ganze Reihe, oder?
Ja, aber die ganze Reihe ist tatsächlich nicht queer. Also Band 1 ist tatsächlich nur mit Hades und Persephone. Also eine stinknormale,
absoluter Klassiker.
Ja. Heteronormative Beziehung. In Band 2 ist es auch Eros und Ionam. Weiß ich gerade nicht mehr, aber auch eine heteronormative Beziehung. Auch. Band 3 ist der erste, der queer ist. Band 4 ist, glaube ich, wieder heteronormativ. Band 5 ist. Nee, Band 4 ist heteronormativ, den habe ich ja gerade erst gelesen. Band 5 ist dann das mit den 4 Leuten und die anderen weiß ich gerade noch nicht.
Okay.
Also es ist so eine Mischung. Und das finde ich auch sehr nice, weil es einfach repräsentativ ist.
Wenn wir jetzt von Göttern gehen, dann können wir jetzt auch zu Märchen gehen, oder?
Ja, passt.
Ja, ich möchte nämlich noch eine Graphic Novel empfehlen, und zwar Other Ever Afters von Mel Gilman. Und zwar ist es eine Sammlung queerer Märchen, also in verschiedenen Konstellationen, aber halt also quasi neu ausgedacht, neu überlegt und dargestellt als Graphic Novels. Und viel mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber es ist toll, der Zeichenstil ist toll, die Geschichten sind toll. Ich habe auch eine Lieblingsgeschichte, aber das liegt daran, dass ich Meerjungfrauen, Sirenen und Nixen einfach toll finde. Mhm. Also wer das jemals liest, kann ich empfehlen. Ist wirklich ein toller Einstieg, mal einfach ein bisschen Representation zu sehen an vielen Ecken. Und da gerade unsere Märchen ja super heteronormativ sind, macht es einfach sehr viel Spaß, sowas auch mal zu lesen.
Überhaupt glaube ich, dass Graphic Novels einfach Spaß machen, weil du ja ein ganz anderes Leseerlebnis hast.
Sehr nice.
Ja,
dann haben wir es doch geschafft. Knapp über eine Stunde. Wahrscheinlich ist es knapp unter einer Stunde, wenn ich alles zusammenschneide.
Wenn wir uns jetzt nicht noch 10 Minuten verquatschen über den höchsten Berg Schleswig-Holsteins. Sorry, ich musste diesen Insider nochmal bringen.
Wenn ihr das nicht wisst, dann schaut nochmal 2 Folgen vorher.
Oder auch sonst, die letzte Dame ist auch nochmal aufgebracht, also.
Ja, wichtig.
Der Bungsberg verlässt uns nicht.
Der verlässt uns, glaube ich, jetzt nie wieder, Becker.
Mhm.
Okay, also, dann bringen wir das mal zu einem Ende, weil ich muss echt dringend auf die Toilette.
Lieblich.
Ja, es war schön mit euch. Ich fand's super. Wir, schließen jetzt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne eine Bewertung auf YouTube, Spotify oder iTunes hinterlassen. Oder Apple Podcasts. Und, ich kann unser Outro schon gar nicht mehr.
Wir lassen es einfach weg. Ich habe so viele Podcasts gehört, die machen gar kein Outro. Wir lassen es einfach weg diesmal.
Wild.
Es steht alles in der Caption. Die heißt zwar nicht so, wie heißt das? Shownotes. Steht alles in den Shownotes. Schaut euch den Shownotes an.
Nee, das geht jetzt so nicht. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das machen auf Instagram bei Becker, und zwar auf
Beckers Bibliotheker.
Und bei mir, wenn ich alle paar Tage mal reingucke, unter @penguinpages. Und außerdem unter der E-Mail-Adresse
das doppelte Lesezeichen @gmail.com.
Ihr findet alle Angaben auch in den Shownotes.
Korrekt. Wir freuen uns, dass ihr heute da wart und yes, ja, wünschen euch einen schönen Tag.
Bis dann.
Bye.